ARD. Vor 3 Jahren hat Russland die Ukraine angegriffen. Ein Land in unserer unmittelbaren Nachbarschaft. Und nun stehen die USA unter Präsident Trump wohl erstmals seit Jahrzehnten nicht mehr verlässlich an der Seite Europas. Das ändert alles, offenbar auch die Meinung unseres Bundeskanzlers in Spe, Friedrich Merz. Im Wahlkampf hatte Friedrich Merz von der CDU noch gesagt, eine Lockerung der Schuldenbremse und ein Sondervermögen, das brauche man nicht. Gestern Abend klang das dann aber völlig anders.
Ich will es sehr deutlich sagen, angesichts der Bedrohungen unserer Freiheit und des Friedens auf unserem Kontinent muss jetzt auch für unsere Verteidigung gelten, whatever it takes.
Die Verteidigungsausgaben sollen weitgehend von der Schuldenbremse ausgenommen werden. Außerdem wollen Union und SPD ein Sondervermögen für Infrastrukturprojekte auflegen, und zwar in Höhe von 500 Milliarden Euro. Hunderte Milliarden Euro neue Schulden. Was bedeutet das für unsere Wirtschaft? Investitionslust oder doch eher Inflationsfrust? Und warum wird für die Bundeswehr diesmal kein Sondervermögen festgeschrieben, sondern einfach die Möglichkeit, neue Schulden zu machen, Höhe offen? Das erfahrt ihr heute hier bei uns, wie immer in nur gut 10 Minuten. Damit herzlich willkommen zu 10 Minuten Wirtschaft, jeden Montag bis Freitag neu in der ARD Audiothek. Und heute mit Isabel Lerch und mir, Susanne Tappe. Hallo Isabel.
Hallo Susanne.
Union und SPD wollen 500 Milliarden Euro Schulden aufnehmen für Infrastrukturprojekte und dann sollen auch noch neue Ausgaben für die Verteidigung zusätzlich obendrauf kommen. Was würde das alles denn mit unserer Schuldenbilanz machen?
Ja, also aktuell hat Deutschland ja eine Staatsverschuldung von rund 2,5 Billionen Euro. Heißt also, wenn wir jetzt nur mal auf das anvisierte Sondervermögen für die Infrastruktur, also von den 500 Milliarden Euro ausgehend, da mal draufschauen, dann steigt unsere gesamte Schuldenlast um 20%. Und noch eine Zahl, die diese Dimension deutlich macht, 500 Milliarden Euro Sondervermögen, das ist vom Umfang her sogar noch etwas mehr als das Volumen eines Bundeshaushalts. Also noch etwas mehr als all das Geld, was dem Staat zuletzt für ein Jahr zur Verfügung stand. Und dazu kommen dann ja auch noch, du hast es eben gesagt, eben die künftigen Ausgaben für die Verteidigung. Und von denen, ja, wissen wir zum jetzigen Zeitpunkt ja noch gar nicht, wie hoch die genau sein werden. Immerhin, so könnte man es vielleicht sagen, diese neuen Schulden müssen wir ja nicht innerhalb eines Jahres zurückzahlen, sondern die Tilgung solcher neuen Schulden, die erstreckt sich über Jahre und Jahrzehnte.
Das stimmt, aber wir haben ja bereits eine ordentliche Zinslast zu tragen für alte Schulden. Die wird dann ja natürlich noch größer in Zukunft.
Ja, genau richtig. Wir müssen ja jetzt schon knapp 40 Milliarden Euro ausgeben, nur für die Zinsen und Tilgung von Altschulden. Also wenn man so will, ja, für nichts. Also hätten wir keine Schulden, dann könnten wir diese 40 Milliarden pro Jahr in unsere Verteidigung stecken und der größte Teil unseres finanziellen Problems bei der Verteidigung wäre quasi gelöst. Aber wir haben eben diese Altschulden und für die müssen wir entsprechend auch Zinsen und Tilgung tragen. Und ja, diese Last würde natürlich mit diesen neuen Schulden, wenn sie denn tatsächlich so kommen, entsprechend schwerer. Um wie viel genau, das ist zu diesem Zeitpunkt aktuell schwer zu sagen, weil das ja auch davon abhängt, wann die Schulden zu welchem Zinssatz dann auch am Kapitalmarkt aufgenommen werden.
Kann man denn schon sagen, zumindest ganz allgemein, welche Folgen diese geplanten Schulden und damit ja auch Investitionen für die Wirtschaft haben werden?
Ja, das kann man. Also klar ist, wenn der Staat jetzt plötzlich deutlich mehr Geld ausgibt, dann ist auf einmal eben auch wahnsinnig viel Geld im Umlauf und das treibt dann tendenziell auch die Inflation an und in der Folge dann auch die Zinsen. Das sind jetzt erstmal nicht so gute Aussichten, aber es gibt auch durchaus positive Seiten, denn solch riesige Ausgaben, wie der Bund sie jetzt voraussichtlich tätigen wird in den nächsten Jahren, die kurbeln natürlich auch das Wirtschaftswachstum an. Denn durch dieses Geld gibt es plötzlich große neue Aufträge für die entsprechenden Branchen, also allen voran für die Rüstungsindustrie und die Bauindustrie. Denn ja, offenbar sollen ja jetzt im großen Stil Investitionen getätigt werden in die Brücken, die Straßen, die Schiene. Also alles finanziert aus diesem neuen Sondervermögen, das übrigens den Vorteil hat, dass es Planungssicherheit bietet. Denn die finanziellen Mittel sind zweckgebunden und sie werden eben auch mit klar definierten Zielvorgaben eingesetzt.
Okay, jetzt hast du Vorteil gesagt. Immer wenn du Vorteil sagst, gibt es meistens auch einen Nachteil. Gibt es denn auch einen Nachteil bei Sondervermögen?
Ja, den gibt es. Und zwar ist es so, bei einem Sondervermögen, da muss die Politik das genaue Volumen festlegen und auch in die Verfassung schreiben. Das heißt also, Es wird ein hartes Preisschild dran gehängt. Das klingt jetzt erstmal logisch, könnte man sagen, warum nicht? Aber genau dieses harte Preisschild, das halten Wirtschaftswissenschaftler für ein Problem. Vor allem eben insbesondere beim Thema Verteidigung. Denn so mancher Experte sagt, im Moment ist es noch sehr unklar, wie groß die Aufgabe, sich jetzt selbst militärisch zu verteidigen, tatsächlich für Deutschland wird. Denn der politische Kurs der USA, der ist ja nun mal schwer vorhersehbar in diesen Zeiten. Und genau deshalb ist so ein Sondervermögen mit einer vorher festgelegten Summe eben mit einem Risiko behaftet. Denn am Ende könnte es möglicherweise zu klein sein oder zu kurzfristig ausfallen. Und genau deswegen hat man sich eben diesmal bei der Verteidigung ja wohl auch nicht für so ein Sondervermögen entschieden, sondern nur beim Thema Infrastruktur. Denn wie wir gehört haben, die Verteidigungsausgaben sollen ja im Regelhaushalt laufen, aber eben von der Schuldenbremse ausgenommen sein. Ja, eben weil der künftigen Regierung das deutlich mehr Flexibilität sichert. Und das ist eben in diesen politisch turbulenten Zeiten ja eben gerade beim Thema Verteidigung wichtig.
Ja, das leuchtet ein. Lass uns doch nochmal genauer auf dieses Sondervermögen für die Infrastruktur gucken. Da muss man ja immer wieder daran erinnern, das ist in Wahrheit kein Vermögen, sondern das sind eben geplante Sonderschulden. Mhm. Und Sonder deshalb, weil sie außerhalb des regulären Haushalts laufen. Ist das eigentlich auch eine besondere Sache, so ein Sondervermögen, oder haben wir davon schon mehrere?
Ja und nochmal ja. Also ein Sondervermögen ist schon etwas Besonderes, denn da wird ja, wie du bereits gesagt hast, neben dem ordentlichen Haushalt ein Nebentopf aufgemacht. Manche sprechen daher ja auch von sogenannten Schattenhaushalten. Und diese Sondervermögen sind eben eigentlich nur für besondere Aufgaben gedacht. Wir erinnern uns nur mal an die Corona-Pandemie zurück. Da wurde ja ein Sondervermögen zur Stabilisierung der Wirtschaft aufgelegt. Und da wird die Tilgung übrigens erst 2029 beginnen und dann, so ist der Plan, über 20 Jahre laufen. Also das ist so der Zeitraum, von dem wir sprechen. Neben diesem Corona-Sondervermögen und dem aktuell laufenden Sondervermögen für die Bundeswehr haben wir noch weitere Sondervermögen, und zwar insgesamt 29. Die listet der Bundesrechnungshof auf. Und ich finde das ganz interessant, die ältesten stammen noch aus den 1950er Jahren. Also da zahlen wir immer noch geliehenes Geld zurück, auch noch nach Jahrzehnten.
Ja, da sieht man mal, wie lang diese Folgen sich ziehen. Wenn wir jetzt schon beim Blick in die Geschichtsbücher sind, direkt noch eine Frage. Verteidigungsausgaben, das sind ja oft große und unvorhergesehene Ausgaben. Die wurden, nehme ich an, auch in der Vergangenheit meist über Schulden finanziert. War das denn von heute aus betrachtet immer eine gute und richtige Entscheidung?
Also das Institut für Weltwirtschaft, das hat sich genau mit dieser Frage beschäftigt, also mit der Finanzierung von Militäraufrüstung und Kriegen, und zwar in den Jahren von 1870 bis 2020. Und da zieht der Ökonom Christoph Trebesch folgende Bilanz. Ja, Deutschland und Europa sollten kurzfristig vor allem auf die Schuldenfinanzierung setzen, um die Verteidigungsausgaben schnell zu steigern. Und er bezieht sich bei seiner Argumentation interessanterweise auf das Beispiel Großbritannien. Die haben nämlich laut den Forschern in den 1930er Jahren einen Fehler begangen. Und zwar war es so, das britische Finanzministerium bestand damals auf einem ausgeglichenen Haushalt, während Nazi-Deutschland seine Militärausgaben drastisch steigerte. Die Folge: Großbritannien hatte dem Angriff Deutschlands im Zweiten Weltkrieg zunächst zu wenig entgegenzusetzen. Und deshalb sagt der Forscher Trebesch eben, diesen schwerwiegenden Fehler, also so nach dem Motto Fiscus first, also der ausgeglichene Haushalt, der sollte ganz oben stehen auf der Prioritätenliste, diesen Fehler sollte man jetzt nicht machen. Also Deutschland und Europa sollten den vermeiden und lieber zügig und entschlossen handeln und investieren.
Das kann ich nachvollziehen, aber du hast ja gerade auch erzählt, wie viel Schulden wir bereits haben und wie uns die Zinsen, die wir dafür zahlen müssen, bereits belasten. Das funktioniert jetzt in meinem Kopf auf Dauer alles nur, wenn wir a. in Zukunft irgendwo Geld sparen, um eben zurückzahlen zu können, und b. im Zweifel, wenn es dann eng wird, jederzeit wieder neues Geld am Kapitalmarkt aufnehmen können. Aber kann Deutschland denn immer weiter neue Schulden machen?
Ja, das klingt irgendwie verrückt, aber tatsächlich in der Tat ja. Das liegt an der nach wie vor sehr guten Kreditwürdigkeit, die Deutschland hat. Die drei großen Ratingagenturen S&P, Moody's und Fitch geben Deutschland nach wie vor die höchste Bewertung, also ein dreifaches A, ein Triple A. Das heißt, Deutschland kann sich zu relativ niedrigen Zinsen Geld leihen. Aber man muss natürlich auch aufpassen, dass man sich mit den neuen Schulden nicht irgendwann übernimmt und von den Agenturen dann möglicherweise abgewertet wird.
Okay, das heißt, wir halten fest, die jetzt geplanten neuen Schulden, die können wir auf jeden Fall problemlos aufnehmen, aber da gibt es auch schon einen Plan, wie wir sie zurückzahlen wollen, hoffe ich jedenfalls. Also kurz gefragt, woher soll das Geld dafür kommen?
Ja, richtig. Das Geld für die Rückzahlung muss natürlich irgendwo herkommen, auch wenn sich die Tilgung über Jahre, Jahrzehnte erstreckt und erst in einigen Jahren überhaupt erst beginnt. Das Geld dafür muss dann aus dem Bundeshaushalt kommen. Und Friedrich Merz hatte im Wahlkampf wiederholt auf Steuereinnahmen aus einer wachsenden Wirtschaft verwiesen. Allerdings steckt Deutschland ja nach wie vor in einer Rezession. Also das Wachstum muss ja erstmal kommen. Eine andere Möglichkeit könnten Steuererhöhungen sein. Da ist vor allem eine Erhöhung der Mehrwertsteuer im Gespräch.
Uiuiui, Erhöhung der Mehrwertsteuer, das dürfte auf jeden Fall nochmal ordentlich Diskussionen geben und das schauen wir uns dann natürlich auch nochmal an. Aber erstmal bis hierher, herzlichen Dank für die Infos, Isabel.
Ich danke dir. Tschüss.
Tschüss. Übrigens, nur damit das hier nicht völlig untergeht, die Grünen oder die FDP müssen diesem Vorhaben von Union und SPD noch zustimmen, denn für Verfassungsänderungen braucht es eine Zweidrittelmehrheit im Bundestag. Dass die Hüterin der Schuldenbremse, die FDP, da mitgeht, ist trotz allem, also trotz Trump, sehr unwahrscheinlich. Die Grünen grummeln zwar über die 180-Grad-Wende von Friedrich Merz, waren aber im Wahlkampf für die Lockerung der Schuldenbremse und für ein Sondervermögen. Da stehen die Chancen also deutlich besser. Allerdings fordern die Grünen auch Geld für den Kampf gegen eine andere große Bedrohung, den Klimawandel nämlich. Stimmt, da war was, oder? Zu viel für heute, darüber reden wir hier lieber morgen. Dann geht es hier um die Verkehrswende, E-Autos und VW. Bis dahin, macht es gut.